Ja, liebe Brüder, Schwestern, ich darf Sie und euch alle recht herzlich grüßen zu dieser besonderen Bibelstunde, die nicht heute Abend von Herbert Katzner, nicht von mir gehalten wird, sondern heute Abend von einem lieben Gast. Der Dr. Kreschis ist gekommen, halt eines unserer lieben Gemeindeglieder, und er wird einen Vortrag halten zu einem ganz wichtigen Thema, zum Thema alternative Heilmethoden aus christlicher Sicht. Bin sehr gespannt, freue mich, weil das einfach auch Dinge sind, die wichtig sind, einfach da mal eine Klarheit zu bekommen. Bin sehr dankbar, Stefan, dass du dich bereit erklärt hast, und ich wünsche nicht nur dir Gottes Segen für den Vortrag, sondern allen, die gekommen sind, dass sie viel mitnehmen können und dass sie einfach wirklich von der Bibel her diese Dinge einfach mal beleuchtet bekommen. Ja, ich möchte uns kurz einführen mit einem kurzen Andachtswort, werden dann ein Lied singen und dann werde ich an Dr. Kreschis übergeben. Ich habe uns als Andachtstext ein kurzes Wort mitgebracht, das heute Losung ist. Ich denke, die meisten haben das schon gelesen, aus Psalm 12. Da möchte ich lesen in Vers 2 und 3, denn ich denke, das passt sehr gut zu dem Thema, das wir heute Abend bestreichen werden halt. Übrigens, dieser Psalm 12 ist überschrieben in der Lutherbibel: Klage über die Macht des Bösen. Ich habe gedacht, naja, das passt sehr gut hinführend zu diesem Thema mit diesen alternativen Heilmethoden. Die beiden Verse, die ich uns vorlesen möchte, dort heißt es: Hilf, Herr, die Heiligen haben abgenommen und gläubig sind wenige unter den Menschenkindern. Einer redet mit dem anderen Lug und Trug, sie heucheln und reden aus zwiespältigem Herzen. Amen. Ich möchte kurz beten. Lieber Herr Heiland, ich möchte jetzt bitten für diesen Abend um deinen Segen, möchte ich bitten für den Vortrag von Stefan Kreschis um deinen Segen, aber jetzt auch für diese Andacht, dass du uns dein Wort öffnest und dass wir uns kurz noch einmal ansprechen lassen von diesem Losungswort für diesen Abend, Herr. Amen. Ich habe drei Punkte herausgegriffen, wie so häufig, ganz kurz nur so als Spots gesetzt. Das erste: die Menschen reden Lug und Trug. Das zweite: die Heiligen haben abgenommen. Und das dritte: die Hilfe des Herrn. Alles drei Dinge, die in diesen beiden Versen anklingen. Das erste: die Menschen reden Lug und Trug. Das ist leider etwas, was in dieser Welt üblich ist, dass eben nicht nur die Wahrheit gesagt wird, sondern dass auch gelogen wird und dass betrogen wird. Wir wissen, dass der Widersacher, der Herr dieser Welt, der Herrscher dieser Welt, ein Lügner von Anfang an ist. Und er versucht nicht nur das Wort Gottes immer wieder in Frage zu stellen, sondern er belügt uns auch immer wieder mit ganz, ganz vielen Dingen. Und nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich, wenn es um Vergebung geht, wenn es um Nächstenliebe geht, nein, auch in ganz wissenschaftlich vermeintlichen Bereichen, wie wir heute Abend hören werden, ist es so, dass wir Menschen uns gegenseitig zum Teil belügen und betrügen, weil eben der Widersacher Menschen verführt. Und das ist wichtig, dass wir als bibeltreue Gemeinde auch darauf immer wieder hinweisen, dass es diesen Lug und diesen Betrug durch den Widersacher in dieser Welt gibt. Der zweite Punkt, den ich herausgegriffen habe: die Heiligen haben abgenommen. Die Heiligen sind die, die den Heiligen Geist haben, die sich in ihrem Leben nach dem heiligen und ewigen Wort Gottes der Bibel ausrichten. Und diese Klage, die David vor 3000 Jahren angestimmt hat, die können wir auch für dieses Jahr 2018 mit anstimmen. Es sind in unserem Vaterland Deutschland nicht mehr so viele wie früher, die ihr Leben nach dem heiligen Wort Gottes ausrichten. Mehr und mehr gibt man sich den Märchen und den Fabeln hin und wendet sich von der Bibel ab. Das ist beklagenswert. Das ist vor allen Dingen bebetenswert. Aber es ist schön, dass wir heute Abend versuchen können, uns noch einmal neu, gerade auch im medizinischen Bereich, der Bibel anzunähern. Aber das müssen wir feststellen: die Heiligen haben abgenommen. Und ein dritter Spot, ganz kurz gesetzt aus diesem Losungswort: die Hilfe des Herrn. So beginnt dieses Losungswort: Hilf, Herr. Und das ist das, was wir immer wieder für alle Lebensbereiche wissen sollen. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ist unsere Hilfe. Keine anderen Kräfte, keine Bale, keine Astarten, das waren so die Größen zu Zeiten Davids, auch kein Buddha und keine Bachblüten. Das sind die Dinge, wo Leute heute Hilfe suchen. Unsere Hilfe kommt vom lebendigen Gott, dem Vater, Sohn und Heiligen Geist und von niemand anderen. Und bei dem wollen wir die Hilfe suchen. Ob das im Privaten ist, ob das im Gemeindlichen ist, aber eben auch im körperlich-medizinischen. Unsere Hilfe kommt von dem lebendigen Gott. Die Menschen reden Lug und Trug, das erste. Zweitens, die Heiligen haben abgenommen. Und drittens, die Hilfe des Herrn. Ich lese noch einmal diese beiden Verse. Hilf, Herr, die Heiligen haben abgenommen und gläubig sind wenige unter den Menschenkindern. Einer redet mit dem anderen Lug und Trug, sie heucheln und reden aus zwiespältigem Herzen. Amen. Wir wollen kurz antworten mit drei Liedstrophen aus dem Lied 159. 159, auf dein Wort will ich trauen. 159, die ersten drei Liedstrophen. Einmal nochmal bitte hinten anschalten. Kleine, schickst du mal auf die Anlage da, auf den Anlage an, weil ich glaube nicht, dass das Mikro an ist. Warum auch immer. Nee, da muss Stefan lauter sprechen. Jetzt. Hopp. Ja, geknackt hat es, aber... Das Problem ist... Bitte? Ja, jetzt, hallo, eins, zwei, nee. Da muss Stefan lauter sprechen, dann wird deine Stimmbänder stärker strapaziert hier. Gut, ja, ich darf Stefan Kreschis recht herzlich begrüßen. Danke, Stefan, dass du jetzt diesen Dienst übernommen hast, der jetzt nochmal zusätzlich aufgewertet wird, weil du nochmal ganz besonders laut sprechen wirst. Ich stelle mich auch ganz hinten hin, wenn es zu leise wird hinten, da werde ich dir Zeichen geben. Ich wünsche dir Gottes Segen für deinen Vortrag.
Danke. Ja, vielen Dank, Olli. Nachdem wir die Technik jetzt nicht hinbekommen haben, muss die Stimme ein bisschen lauter werden. Liebe Geschwister, liebe Zuhörer, ein Arzt aus Ulm berichtet, dass ihn eine 95-jährige Patientin mit einem seit Jahren bestehenden Juckreiz aufsucht. Viele Therapien seien schon erfolglos verlaufen, viel Geld wurde investiert, nichts habe dauerhaft geholfen. Nun setzt die alte Dame alle ihre Hoffnung in ihn. Der Arzt überlegt etwas, sucht den Rat bei einigen homöopathisch versierten Kollegen und verordnet dann der Patientin eine entsprechende Aufbereitung. Bellis Perennis D12 Globuli. Wie durch ein Wunder verschwindet der Juckreiz. Die Patientin ist nach dem Scheitern aller vorherigen Versuche endlich erlöst. Der Juckreiz kehrt auch nie mehr wieder zurück. Nach 2 Monaten meldet sich der Pfleger dieser Patientin bei dem Arzt und fragt, ob die Dame das Mittel noch bekommen solle. Er habe das Rezept unter einem Stapel Papiere gefunden. Es wurde nie eingelöst. Mit dieser etwas heiteren Geschichte darf ich Sie und euch alle zu diesem Informationsabend begrüßen. Ich freue mich sehr über dieses große Interesse. Wir haben schon damit gerechnet, dass es ein paar mehr werden als zu so einer normalen Bibelstunde. Dass jedoch so viele kommen und wir noch Stühle reinschleppen müssen, das hat mich überrascht oder uns überrascht. Aber es zeigt auch, und das deckt sich auch mit meiner Erfahrung, zu alternativen Heilmethoden besteht eben viel Informationsbedarf. Und insbesondere für uns Christen, die wir auf eben biblischer Grundlage leben wollen, stellt sich immer wieder die Frage, was wir anwenden sollten und was eben nicht. Alternative Heilmethoden und Heilverfahren gibt es in unterschiedlichen und zahlreichen Varianten und es werden immer mehr. Bei der Vorbereitung für diesen Vortrag ist es mir so ergangen wie einem Wanderer in den Alpen. Man steht vor einem Berg und sieht erstmal nur diesen. Ich habe mich dann in die Thematik ein bisschen eingelesen, komme also dem Gipfel dieses Berges immer näher und muss dann feststellen, dass sich dahinter 20, 30 neue natürlich auftun. Wir werden heute Abend nicht alle Heilverfahren besprechen können. Da reicht einfach die Zeit schlicht und ergreifend nicht. Wie sieht also der Fahrplan für diesen Abend aus? Ich möchte Ihnen zunächst ein paar Grundlagen zu alternativen Heilmethoden vorstellen. Mit Grundlagen meine ich also immer wiederkehrende Merkmale bei den Verfahren, die überwiegend aus der traditionell chinesischen Medizin, aus dem asiatischen Raum stammen. In unserer westlichen Gesellschaft wurde nämlich sehr, sehr viel davon übernommen. Dieses Gedankengut begegnet uns im Alltag zunehmend häufiger. In einem zweiten Teil möchte ich insbesondere auf Homöopathie und Akupunktur eingehen und möchte versuchen, Ihnen und euch ein paar praktische Ratschläge mit auf den Weg zu geben. Wenn dann noch Zeit bleibt, können wir nach einer Fragerunde Erfahrungen und Aspekte aus seelsorgerischer Sicht zu der Thematik besprechen. Damit hat aber unser Pastor Olli Latzel die weitaus größere Erfahrung als ich. Bevor wir mit der Materie loslegen, möchte ich noch etwas kurz zu meiner Person sagen. Einige kennen mich persönlich oder viele, einige vom Sehen, einige vom Begrüßen nach dem Gottesdienst. Einige werden sich aber auch fragen, wer ist das denn überhaupt? Also, mein Name ist Stefan Kretschi, das haben Sie schon gelesen und gehört. Ich bin 43 Jahre alt, verheiratet mit Carina, die sitzt hier in der Mitte. Wir haben drei Kinder. Zur St. Martini-Gemeinde gehören wir, seitdem wir uns kennen. Wir haben auch in dieser Kirche geheiratet, das war 2007. Wir treten ja immer im ganzen Familienclan auf. Meine Eltern Hilma und Anna werden auch die meisten kennen. Meine Schwester und mein Schwager Marianne und Markus Marzian und mein Bruder und Tante Edith gehören auch zum Familienkreis. Mit dem Wort Gottes bin ich schon seit Kindheitstagen vertraut durch das Aufwachsen in einem gläubigen Elternhaus. Meine geistliche Heimat ist der evangelisch-lutherische Gebetsverein, dem wir auch angehören. Diese Gemeinschaft innerhalb der Landeskirche hat ihre Ursprünge in einer Erweckungsbewegung in Ostpreußen vor über 100 Jahren. Und unter dieser Verkündigung hat mich der Geist Gottes gepackt und mich in die Buße und zu einem Leben in Jesus Christus geführt. Einer der Hauptgründe, weshalb ich mich mit der Thematik dieses Abends beschäftigt habe, ist mein Beruf. Ich bin Arzt. Ich bin hausärztlich niedergelassen in Bremen-Vegesack, das ist hier. Für echte Bremer ist der Bremen-Nord schon nördlich des Polarkreises, ganz weiter oben. Etwas näher beleuchtet, da erkennen manche vielleicht den Vegesacker Hafen, hier die Gerhard-Rohlfs-Straße, das ist die Fußgängerzone in Vegesack. So schön ist der Bremer Norden, wenn man mit einer Drohne da drüber guckt. Das ist der Weserbogen, dahinter Lemwerder. Das ist das Gebäude, in dem ich tätig sein darf und zu guter Letzt auch noch mein Team. So, jetzt wissen Sie, wo ich tagtäglich so tätig bin. Starten wir bei den Grundlagen. Bei den alternativen Heilmethoden finden sich immer wieder Merkmale, die die Basis dieses Gedankenguts bilden. Wenn Sie also mal mit einer alternativen Methode zu tun haben, die Sie nicht kennen, kann ich nur den Rat geben, sich ein wenig einzulesen. Und wenn Sie dann einen von diesen sieben Aspekten wiederfinden, befinden Sie sich mitten im Gedankengut der asiatischen Heilmethoden oder eben der traditionell chinesischen Medizin. Womit haben wir es zu tun? Ein Hauptmerkmal ist die Urenergie Qi oder Qi. Es gibt auch diverse Strahlungen und Schwingungen, die eine Rolle spielen. Wir lernen die universelle ganzheitlich kennen, dann die Unterscheidung in Mikrokosmos gegenüber Makrokosmos. Vielen bekannt sind die Begriffe Yin und Yang. Was ist das aber eigentlich? Sie werden von Meridianen und Chakren hören, was beides wiederum mit Energie zu tun hat. Den Begriff Qi oder Qi oder auch Yi genannt, haben bestimmt schon alle in diesem Raum in irgendeiner Form gehört. Wenn ich jetzt zum Beispiel Qigong sage, oder Aichi-Do oder Aikido oder Tai Chi. Ich spreche sicher nicht gut aus. Ne? Im Internet finden sich seriöse Vermarkter, aber auch Scharlatanerie. Manche Anbieter versuchen eben, das schnelle Geld zu machen und bieten irgendwelche Energiereisen an oder auch Energietankstellen. Qi stellt eine kosmische Energie dar, die in den meisten alternativen Heilmethoden östlichen Ursprungs zu finden ist. In den meisten alternativen Heilmethoden, eben östlichen Ursprungs, spielt die kosmische Energie eine ganz zentrale Rolle. Und bei den Methoden wie Qigong, Aikido wird das schon allein durch die Benennung deutlich. Qi ist nach chinesischer Auffassung jene Substanz, aus der das Universum besteht, durch die eben alle Dinge geschaffen sind und die nun alles Geschaffene auch durchströmt. Qi ist dabei keine statische Masse, die von anderen getrennt ist, sondern aktiv und mobil. Sie tritt in verschiedenen Qualitäten auf. Der Begriff Qi umfasst sowohl Atem und Luft als auch Dampf, Gas oder eben Wetter. Hintergrund dieses Denkens und dieser Vorstellung ist der Taoismus. Taoismus, auch Daoismus genannt, ist eine der drei klassischen Religionen in China, neben dem Buddhismus und dem Konfuzianismus. Dazu gäbe es jetzt auf theologischer Ebene noch ganz, ganz viel zu sagen. Für das Verständnis der traditionell chinesischen Medizin und das fernöstliche Denken ist Folgendes grundlegend wichtig. Bei den mannigfaltigen Praktiken des Taoismus geht es immer wieder um Harmonie, Gleichgewicht zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos. Denn der Mensch ist nach dieser Vorstellung eingebettet in das Entsprechungssystem von Yin und Yang, der fünf Elemente, Himmel, Erde und so weiter. Angestrebt wird dabei immer eine Harmonie des menschlichen Lebens mit den weltlichen und kosmischen Gegebenheiten. In der asiatischen Medizin ist Qi also das Eigentliche, das Ursprüngliche und das Göttliche. Alle materiellen Eigenschaften oder Eindrücke von Individualität werden als vordergründige Täuschung bzw. Illusion betrachtet. In dieser Interpretation und Einordnung der Krankheitsursachen zeigt sich der buddhistische Hintergrund dieser Medizinform. Eine zweite, immer wiederkehrende Vorstellung bei alternativen Heilmethoden ist die Theorie, dass es Schwingungen oder Strahlungen gibt, die den Menschen beeinflussen, die man aber eben auch therapeutisch nutzen kann. Man spricht dabei von Lebensenergie oder Lichtenergie, die man sich zunutze machen kann. Häufig werden hierbei allerdings physikalische und esoterische Vorstellungen vermischt. Hierzu ein Beispiel. Der Magnetismus oder Mesmerismus. Vor ungefähr 200 Jahren war der medizinische Einsatz von Magneten weit verbreitet. Franz Anton Mesmer, vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, der von 1734 bis 1815 lebte, war überzeugt davon, dass er ein zentrales Mittel gefunden hatte, das zur Steuerung von Nerven, Muskeln und Körpersäften dient. Ich mache mal eine Pause.
Zahlreiche Therapeuten sprechen heutzutage von Strahlungen, die den Menschen schädlich oder heilsam beeinflussen können.
Diese Strahlung kann von unterschiedlichen Dingen ausgehen, zum Beispiel von Wasseradern, aber auch von Sternen und Planeten, von energiegeladenen Medikamenten, da sind wir bei der Homöopathie, komme ich später noch ausführlich dazu, zum Beispiel auch Farbplättchen, Edelsteine, auch von Pferden. Da sieht man zum Beispiel, wenn Sie da im Internet mal suchen, Edelsteintherapie, ich wollte einfach so ein paar bildliche Eindrücke Ihnen mitgeben, wie das so abläuft. Da sind Edelsteine einer Patientin aufgelegt oder ihr auch auf der Stirn. Dass sowas auch ein bisschen was kostet, spricht auch eher gegen diese Methode. Selbstverständlich wissen wir aus der Physik und Naturwissenschaft, dass alle irdischen Körper auf atomarer Ebene einen Schwingungszustand haben. Auch sind wir ständig Strahlung ausgesetzt. Wir haben gerade ein Handy gehört, Radiowellen, Magnetfelder, Röntgenstrahlung, atomarer Zerfall, alles Strahlung. Das ist jedoch in den verschiedenen Heilmethoden nicht gemeint. Hierbei geht es um sogenannte höhere Schwingungen oder geistige Strahlung, manchmal auch um feinstoffliche Substanzen. Diese esoterischen Phänomene sollten wir immer kritisch im Auge behalten. Zum dritten Begriff der universellen Ganzheitlichkeit. Was ist damit gemeint? Der Schulmedizin, also die wissenschaftliche Medizin, wie sie an den Unis gelehrt wird, wird immer der Vorwurf gemacht, sie sei einseitig materialistisch. Man schaue also nur auf die reinen Organfunktionen und deren gestörte Abläufe. Demgegenüber haben die alternativen Heilmethoden einen sogenannten ganzheitlichen Ansatz. Bei der Diagnose soll also das Befinden, der seelische oder der soziale Zustand und das Verhältnis der materiellen und der unsichtbaren energetischen Zustände berücksichtigt werden. Ganz nebenbei bemerkt, in der Allgemeinmedizin schauen wir auch keineswegs immer nur auf ein gestörtes Organ, sondern immer auf den gesamten Menschen. Und wir wissen alle, dass seelisches Befinden und der körperliche Zustand oft ganz eng miteinander verknüpft sind. Schulmedizin ist also nicht generell vergleichbar mit einer Autoreparaturwerkstatt, in der nur das einzelne Teil, das defekt ist, gefunden und ausgetauscht wird. Auffällig ist bei vielen alternativen Heilmethoden jedoch, dass im Verständnis der Ganzheitlichkeit auch der Aspekt des menschlichen Heils einbezogen wird. Das zeigt sich zum Beispiel in Aussagen wie „Das Ganze ist heilig“. Bei der Diagnose der Krankheit werden neben vielfältigen körperlichen Daten auch die gestörten Beziehungen zum eigenen Geist, zur umgebenden Natur und zur kosmischen Energie berücksichtigt. Und diese sollen dann eben durch eine entsprechende Therapie wieder ausgeglichen werden. Die traditionell chinesische Medizin beispielsweise ist Teil einer der großen philosophischen Richtungen des Taoismus und Konfuzianismus. Beide Philosophien definieren den Zustand von Glück als absolute Harmonie zwischen Mensch und Natur. Dieses Gleichgewicht muss durch eine entsprechende Lebensweise erreicht werden. Die traditionelle chinesische Medizin vereinigt das konfuzianische Denken mit jahrhundertealten Erfahrungen. Der Körper wird verstanden als ein zusammenhängendes System, in dem alle Körperteile und Organe miteinander durch Energiebahnen verbunden sind. Gesund ist ein Mensch dann, wenn alle seine Energien in Harmonie und Gleichgewicht sind. In diesem Weltbild fallen also jenseitige Welt, Gott, und diesseitige Welt, die Natur, zusammen. Das Tao, diese Kraft, verwirklicht sich in der ganzen Natur. Wir sehen hier also, wie komplett unterschiedlich diese Sichtweise zu der der biblischen ist. Wir leben in einer gefallenen Welt, in der das Sichtbare mit Vergänglichkeit und Sünde behaftet ist. Diese Welt wieder heil zu machen, erreichen wir mit keiner einzigen Lebensweise. In vielen Methoden der Komplementärmedizin gibt es ein magisches Weltbild, demzufolge große Zusammenhänge sich in einer kleineren Einheit funktionsgenau widerspiegeln. Also wenn der große Körper schwierig zu untersuchen ist, kann der von ihm getrennte kleinere Bereich untersucht und behandelt werden. Dazu ein Beispiel. Bei diesen Methoden, Iris-Diagnostik, chinesische Diagnose, Auriculo-Akupunktur, Finger-Akupunktur, das wären solche Beispiele. Bei diesen Methoden soll der Zustand des gesamten Körpers an einzelnen Organen abgelesen und entsprechend behandelt werden. Das funktioniere auch, so die Vorstellung, wenn es keine direkte Verbindung zwischen den Organen gibt. Ein Beispiel ist da zum Beispiel die Iris-Diagnostik. Diese Darstellung hier zeigt, kann man nicht von ganz hinten sehen wahrscheinlich, wie die Vorstellung dabei ist. Also bestimmte Körperregionen, hier zum Beispiel das Gehirn, Auge, Nase, also das Gesicht, hier unten Niere, Leber und so weiter. Bestimmte Körperregionen werden Bereichen der Iris am Auge zugeordnet. Es werden dann Rückschlüsse von Fehlfunktionen von Organen oder die eigentliche Ursache von Beschwerden ausfindig gemacht. Ähnlich ist es bei der Reflexzonenmassage. Auch hier können Körperregionen an gewissen Stellen der Füße beeinflusst werden. Da gibt es auch wieder solche Karten, welche Region zu welcher Organregion gehört. Typisch für diese Verfahren ist die Tatsache, dass anstatt auf wissenschaftlich nachprüfbare Erklärung man hier auf die Überzeugungskraft der einzelnen Behandlungserfolge setzt. Für mich als Naturwissenschaftler ist diese Vorstellung etwas schwierig. Übertriebenes Beispiel: Wenn an meinem Auto irgendein Defekt am Motor ist, bitte ich den Monteur ja auch nicht, an den Veränderungen an den Scheinwerfern zu sehen, wo der Defekt im Motor liegt. Das ist die naturwissenschaftliche Denkweise. Ein nächstes, immer wiederkehrendes Merkmal ist das Gleichgewicht der Kräfte, Yin und Yang. Dieses Symbol kennen fast alle. Es wird immer mit den Begriffen in Verbindung gebracht, meint aber das individuelle Yin und Yang. Der Begriff dafür, der Fachbegriff ist Tai Chi. Diese zwei Aspekte der allumfassenden Energie finden sich ergänzend im menschlichen Körper, so die Vorstellung, aber auch in allen anderen Erscheinungen der Lebenswelt. Jeder Gegenstand, jede Erkrankung, jedes Gefühl, jeder Zustand wird in einem dieser beiden Energiezustände zugerechnet und vereint beide Energieformen in sich. Und diese Vorstellung stammt aus dem vortaoistischen chinesischen Denken. Für alles gibt es einen Yin- und einen Yang-Aspekt. Im Yijing, das ist das für das chinesische Denken grundlegende Buch der Wandlung, heißt es einmal Yin, einmal Yang, das ist das Tao. Jedes Ereignis ist zu verstehen als ein Zusammenwirken von Energie von jeweils unterschiedlicher Qualität. Der Lauf der Dinge wird durch die jeweils herrschende Kräftekonstellation bestimmt. Krankheit ist somit, nach chinesischem Denken, immer auf ein Ungleichgewicht von Yin und Yang zurückzuführen. Heilung geschieht dann durch Zuführung oder Ableitung eines dieser beiden Energiezustände. Wohlgemerkt, das ist chinesisches Denken. Stammt nicht von mir. Wir kommen zu einem weiteren Merkmal, den Meridianen. Bei vielen Methoden gibt es die Vorstellung, dass es Energiekanäle gibt. Diese Kanäle stellen eine Verbindung zwischen verschiedenen irdisch-menschlichen und auch kosmischen Energiespeichern her. Es ist über diese Meridiane ein Energieaustausch möglich, der bei den verschiedenen Therapieformen genutzt wird. Ein Beispiel und einer der Klassiker aus den alternativen Heilmethoden ist die Akupunktur. Bei der Akupunktur, wir sprechen da gleich noch genauer drüber, herrscht die Vorstellung, dass die Urenergie Qi, denken Sie an den Begriff ganz am Anfang, auf festen Bahnen durch den Körper verläuft. Auch hier findet man den Yin- und Yang-Aspekt und durch die entsprechende Manipulation mit den Akupunkturnadeln kann diese Energie wieder günstig beeinflusst werden. Weiteres Beispiel: Feng Shui. Haben auch schon einige sicher gehört, gemäß dieser Vorstellung ist die gesamte Erde von einem Geflecht ähnlicher Energieadern überzogen. Und um im Einklang mit der kosmischen Energie zu leben, sollte der Mensch bei der Gestaltung von Wohnraum und Landschaft Rücksicht nehmen. Habe ich auch mal wieder aus dem Internet ein paar Beispiele mitgebracht, zum Beispiel hier 10 Feng Shui-Tipps. Hier die bewährtesten Tipps für den Heimgebrauch. Geben Sie dem Qi eine Chance. Sorgen Sie überall für gutes Licht. Jeder Raum braucht eine freie Mitte. Manche Dinge klingen so banal, aber es steckt eben diese Vorstellung dahinter. Feng Shui. Schlafen unter massiven und drückenden Balken, tiefen Dachschrägen oder gar vor dem Fenster ist ein absolutes No-Go. Von der Urenergie Qi haben Sie jetzt schon mehrfach gehört. Nach den Theorien mehrerer Heilverfahren bestimmt sie den Lebensprozess des Menschen. Um das Wohlbefinden und die Erkenntnis zu beeinflussen, müssen diese Energien aufgenommen werden, aktiviert oder ausgebreitet werden. Man spricht häufiger auch von Energiezentren oder Energiereservoirs, die angezapft werden können. Auch hier wieder ein paar Beispiele dazu. Amulette schamanistischer Medizin, Essenzen von Bachblüten, aber auch Energie von Edelsteinen. Auch Orte wie Stonehenge sind nach der Ansicht solche Energiepunkte. Naturwissenschaftlich gesehen konnten diese Orte mit besonderer Energie nicht nachgewiesen werden. Dennoch bauen zahlreiche Methoden darauf, auf eben diese Annahme. Ein weiteres Beispiel sind die Sang-Fu-Organe, ist nicht so bekannt in der chinesischen Medizin. Man stellt sich vor, dass es Hohl- und Speicherorgane gibt, die die Urenergie in Yin- oder Yang-Form aufnehmen und weitergeben können. Außerdem, wie eben schon erwähnt, die Einstichpunkte bei der Akupunktur oder auch im Rahmen der Akupressur oder Shiatsu. Ein Ausläufer der indischen Medizin ist uns auch bekannt, den Begriff Ayurveda, haben sicher auch schon viele gehört. Hierbei werden entlang der Wirbelsäure Chakren, also eben auch diese Energiepunkte, angenommen. Übrigens, diese Vorstellung hat auch Einfluss in verschiedenen Meditationspraktiken sowie in der anthroposophischen Medizin. Das ist aber ein ganz, ganz großes weiteres Fass, das ich hier nicht aufmachen möchte. So, wir sind ungefähr bei der Hälfte des Vortrags angekommen. Kurze Verschnaufpause. Aus der Lernpsychologie wissen wir, dass man diese kurzen Auszeiten benötigt, um das Gehörte zu verarbeiten und Neues wieder konzentriert aufnehmen zu können. Können wir die Fragen am Ende behandeln? Danke. Nun möchte ich eine Therapieform etwas ausführlicher beleuchten, und zwar die Homöopathie. Viele meiner Kollegen verschreiben gerne das eine oder andere homöopathische Mittel, gerade auch Kinderärzte, Ecki, sage ich das richtig, greifen gerne auf diese Präparate zurück. Sicher haben auch schon alle von Kügelchen oder homöopathischen Tropfen gehört. Oft wird die Homöopathie auch der Pflanzenmedizin zugeordnet, was sie definitiv nicht ist. Homöopathie ist keine Pflanzenmedizin. Es können zwar in der Homöopathie pflanzliche Anteile oder Pflanzen benutzt werden, aber Pflanzenmedizin ist nicht gleich Homöopathie. Womit haben wir es also bei der Homöopathie zu tun? Zurück geht diese Heilmethode auf den Stammvater Samuel Hahnemann. Und nach seiner Theorie sollen alle Substanzen gegen die Krankheitssymptome wirksam sein, die sie bei gesunden Menschen verursachen. Das ist ein komplizierter Satz. Ich versuche, diese Theorie für alle verständlich zu machen. Ein Hauptbestandteil der Heilmethode ist eine ganz langwierige Arzneimittelprüfung. Hierbei werden unterschiedliche pflanzliche, tierische oder mineralische Substanzen gesunden Menschen verabreicht und dann die körperlichen und psychischen Reaktionen beobachtet. Und diese Reaktionen oder Symptome werden in sogenannten Verzeichnissen oder Repertoiren festgehalten. Und diese Repertoiren gelten als Maßstab dafür, bei welchen Krankheitssymptomen welche entsprechende Substanz verabreicht wird. Seine Theorien hat Hahnemann in seinem Hauptwerk Organon der rationellen Heilkunde festgehalten. Ab der zweiten Auflage hieß dieses Werk dann Organon der Heilkunst. Hahnemann hat seine Therapieform dann immer weiterentwickelt. Er ging dazu über, immer höhere Potenzierungen, also Verdünnungen, zu verschreiben. Den sogenannten Hochpotenzen sprach er eine ganz außergewöhnliche Heilkraft zu, da in ihnen nur noch die reine geistige Heilkraft wirksam sei. Bei manchen Verdünnungen sollte es sogar genügen, wenn man an der Medizin riecht oder das Arzneimittelfläschchen in der Hand halte, um zu genesen. Was sollen diese Verdünnungen bezwecken? Das Prinzip geht eben davon aus, dass die Wirksamkeit eines Medikaments mit zunehmender Verdünnung erhöht wird. Die Intensivierung der Wirksamkeit hängt mit einer intensiven Verschüttelung von Medikament und Trägersubstanz. Trägersubstanz ist meistens Alkohol, Wasser oder auch Traubenzucker. Und diese Prozedur wird Dynamisieren genannt und das Produkt, das man erhält, Potenz. Alles jetzt sehr theoretisch. Deswegen habe ich einen Film mitgebracht, damit Sie mal sehen, wie solche homöopathischen Medikamente hergestellt werden. Geht nur eine Minute lang, etwas über eine Minute.
Homöopathische Mittel sind Globuli. Doch wie werden diese Milchzuckerkügelchen hergestellt?
Können alle hören?
Der Startpunkt einer jeden Produktion ist die Urtinktur. Um das Mittel Allium Cepa in der Potenz C30 herzustellen, werden frische Zwiebeln möglichst klein geschnitten. Diese werden dann in einem Alkoholwassergemisch angesetzt.
Das ist jetzt der Ansatz der Urtinktur für Allium Cepa. Der Urtinktur einer Küchenzwiebel. Wesentlich ist, dass die klein geschnittene Zwiebel in Alkohol angesetzt wird und dort 10 Tage stehen bleibt, unter täglichem Schütteln.
Durch den Alkohol werden die Inhaltsstoffe herausgezogen. In der Fachsprache heißt das Mazerieren. 10 Tage später wird der Ansatz abgefiltert. Die Urtinktur ist fertig. Jetzt erfolgt das schrittweise Verdünnen. Bei einer C-Potenz wird ein Tropfen Tinktur zu 99 Tropfen Alkoholwasser gegeben. Danach wird das Fläschchen auf ein Lederkissen aufgeschlagen. So soll sich die Wirkinformation des Stoffs auf das Wasser übertragen, die Heilkraft des Wirkstoffs potenziert werden. Um bis zur Potenz C30 zu gelangen, geschieht dieser Ablauf des Verdünnens und Verschüttelns noch weitere 29 Mal. Der finale Schritt nennt sich Imprägnieren. Neutrale Kügelchen werden mit ein paar Tropfen der Tinktur übergossen. Nach dem Trocknen geht es zurück in die Flasche. Und das Produkt ist fertig.
Kurzer Einblick, damit man mal so eine Vorstellung bekommt, wie wird so ein Mittel eigentlich hergestellt. Niederpotenzen sind Verdünnungen bis D12, also 1 zu einer Billion. Das ist also eine 1 mit 12 Nullen. Eine biochemische Wirkung kann bei dieser Menge gerade noch so angenommen werden, nach unserem schulmedizinischen Verständnis. Bei den sogenannten Hochpotenzen wird die Ausgangssubstanz noch stärker verdünnt. D30 beispielsweise bedeutet, dass eine Verdünnung von 1 zu einer Quintillion vorliegt. Ganz praktisch, also bei jedem Verdünnungsschritt, wie eben gesehen, wird ein Teil der Ausgangssubstanz mit 9 Teilen eines Lösungsmittels verschüttelt oder verrieben. Rein rechnerisch, da müssen jetzt die Mathematiker ran, das kann ich nicht, ist im Medikament kein einziges Molekül der Ausgangssubstanz mehr vorhanden. Man sagt da auch Loh-Schmidt-Zahl oder Avogadro-Konstante. Das ist nochmal so eine bildliche Darstellung, da haben wir aber eben die Schritte in dem Film im Einzelnen gesehen. Es gibt heutzutage einen riesen Markt von homöopathischen Produkten. Wenn Sie diesen Begriff mal googeln, also im Internet suchen, werden Ihnen hunderte von Seiten vorgeschlagen. Hier mal eine rein willkürliche Beispielauswahl, da finden Sie globuli.de mit alphabetisch angeordneten Globuli zu ganz verschiedenen Erkrankungen oder Symptomen. Es gibt Remedia Homöopathie, auch hier 5500 homöopathische Mittel oder den Homöopathie-Fuchs. Wenn man nur für eine Erkrankung oder ein Symptom das richtige Mittel finden möchte, geht man nach der sogenannten Ähnlichkeitsregel vor. Diese besagt, dass ein Medikament, das bei einem Gesunden bestimmte Symptome hervorruft, eine Krankheit, die dieselben Symptome hat, heilen kann. Ein Beispiel dazu, also folgt man eben diesem Ähnlichkeitsprinzip, dann kann man eine fiebrige Erkrankung beispielsweise mit einem fiebererzeugenden Mittel in geringer Dosis behandeln. Dementsprechend können auch ganz unterschiedliche Krankheiten, die ähnliche Symptome hervorrufen, mit genau dem gleichen homöopathischen Medikament effektiv bekämpft werden. Die Homöopathie geht davon aus, dass es sich ganz allgemein bei Krankheitssymptomen um eine sinnvolle Gegenreaktion des Körpers handelt, die man verstärken muss, um Genesung herbeizuführen. Wie geht nun so ein homöopathischer Therapeut gemäß Hahnemann korrekt vor? Um einem Patienten das für ihn geeignete Medikament verschreiben zu können, muss zunächst eine detaillierte Anamnese, also die Krankengeschichte, erhoben werden. Das machen wir in der Schulmedizin übrigens auch und bedeutet, dass man eine Befragung des Patienten durchführt über seine Krankheitssymptome, die sozialen Beziehungen, bereits stattgehabte Therapien, die Lebensweise, Vorlieben und so weiter. Das homöopathische Prinzip teilt dann die Patienten in sogenannte Arzneireaktionstypen ein. Dies ist wiederum Teil des individuellen Krankheitsbildes und wird auch Konstitutionslehre genannt. Arzneireaktionstypen sind zum Beispiel Schnupfen mit Fieber, Schnupfen ohne Fieber, Schnupfen mit Appetitlosigkeit, Schnupfen ohne Appetitlosigkeit. Sie können sich das schon denken, wie es weitergeht. Es ist dann die Kunst des Therapeuten, dasjenige Medikament herauszusuchen, bei dem sich möglichst viele Symptome mit den Beobachtungen des gesunden Arzneimitteltesters decken. Krankheit ist also nach homöopathischer Vorstellung eine Störung der menschlichen Lebensenergie. Ich zitiere mal Hahnemann aus seinem Organon. Wenn der Mensch erkrankt, so ist ursprünglich nur diese geistartige, in seinem Organismus überall anwesende, selbsttätige Lebenskraft durch den dem Leben feindlichen dynamischen Einfluss eines krankmachenden Agens verstimmt. Nur das zu einer solchen Innormalität verstimmte Lebensprinzip kann dem Organismus die widrigen Empfindungen verleihen und ihn so zu regelwidrigen Tätigkeiten bestimmen, die wir Krankheit nennen. So hat der gedacht. Das ist Hahnemann. Also durch geistig aufgeladene, also dynamisierte homöopathische Medikamente soll die energetische Lebenskraft des Menschen neu stimuliert werden. Wir schauen hier nochmal gemeinsam auf diese Grafik, um zu verstehen, wie Krankheit und Gesundheit in der Homöopathie gesehen werden. Gemäß Hahnemann und seiner Nachfolger und auch Weiterentwickler gibt es im Menschen eine materielle Ebene. Entschuldigung. Das ist alles das, was sich unter diesem Strich befindet. Dazu zählt alles, was man sehen, messen und untersuchen kann. Also beispielsweise Organveränderungen, aber auch Krankheitserreger wie Viren und Bakterien. Demgegenüber gibt es noch die immaterielle oder geistige Ebene. Und diese Ebene ist die Instanz, die über den Organismus die beherrschende Kraft und Kontrolle hat. Deswegen auch der Begriff Lebensenergie. Die eigentliche Entstehung von Krankheiten ist auf der geistigen Ebene zu suchen. Hier komme es zu zahlreichen Einflüssen von außen, die die innere Ordnung des Menschen durcheinander bringen. Die körperlichen Symptome, also das, was man sieht oder bemerkt, sind nur Folge der durcheinandergebrachten inneren Ordnung. Die Aufgabe des Arztes besteht dann darin, diese Ordnung wiederherzustellen oder, um ein Zitat von Hahnemann zu benutzen, wieder Harmonie ins Gemüts- und Geistesleben zu bringen und demzufolge den Patienten zu heilen. Für Hahnemann war es tatsächlich von untergeordneter Bedeutung, Kenntnisse in Anatomie oder Pathologie zu haben, da eben die eigentliche Krankheit nicht in den körperlichen Symptomen zu finden ist. Wie können wir nun der Homöopathie in unserem biblisch fundierten christlichen Weltbild begegnen? Samuel Hahnemann hat Gott nicht geleugnet. In seinen Schriften können wir erkennen, dass er von der Existenz Gottes ausgeht. Allerdings können wir ihn auch nicht als überzeugten Christen ansehen. Sein Denken war nachweislich von ganz verschiedenen weltanschaulichen Konzepten geprägt. Einfluss hatten da beispielsweise die chinesische Religiosität, insbesondere der Konfuzianismus, weiterhin spiritistische Gedanken, auch Spuren von magischer Volksmedizin, weiterhin humanistische und auch freimaurerische Ansichten. Michael Kotsch, das ist ein Theologe und Buchautor, der sich mit dieser Thematik sehr viel beschäftigt hat, beschreibt ihn als einen esoterisch geprägten Theisten. Ich denke, dieser Begriff kommt einer kurzen Beschreibung Samuel Hahnemanns in der Tat am nächsten. Nach biblischem Verständnis bestehen wir aus Körper, Seele und Geist. Und eine rein materielle Heilung von homöopathischen Medikamenten, also eine Wirkung auf den Körper, können wir praktisch ausschließen. Wir haben eben gelernt, dass bei den höhergradigen Verdünnungen praktisch kein Molekül der Grundsubstanz mehr vorhanden ist. Wenn also eine beobachtete Heilung durch ein homöopathisches Medikament geschieht, muss es entweder ein Placebo-Effekt sein oder auf übernatürliche Mächte zurückgeführt werden. Was ist ein Placebo-Effekt? Hier auf der Folie sehen Sie die Definition, wie man sie bei Wikipedia findet. Mit Placebo-Effekt übrigens auch ein häufiges Phänomen in der aktuellen Schulmedizin, bezeichnet man die unspezifische Therapiewirkung, die eben nicht durch einen Wirkstoff bedingt ist, sondern durch eine psychische Reaktion. Diese beruht auf dem Vertrauen des Patienten in das verabreichte Mittel, in eine besondere Therapiemaßnahme oder auch in die außergewöhnlichen Fähigkeiten eines Therapeuten. Der Effekt kann dann noch verstärkt werden, wenn der Heiler in seiner Vorgehensweise sehr überzeugend ist oder er besonders suggestiv vorgeht. Wir wissen, dass der Erfolg eines Scheinmedikaments, eines Placebos, zwischen 30-60% liegen kann. Man erklärt also die subjektive Zustandsverbesserung unter anderem mit einer Ausschüttung von Endorphinen, also körpereigenen, teilweise schmerzregulierenden Substanzen. Wenn ich also durch ein Medikament eine Verbesserung des Zustands eines Patienten erreichen kann, dann würden wir ja so denken, ist das per se erst einmal eine gute Sache. Mein Patient würde zu mir sagen, guter Arzt. Kann ich weiterempfehlen. Man kann aber diese Tatsache jetzt auch auf zwei unterschiedlichen Ebenen diskutieren. Zum einen auf der theologischen Ebene. Ist ein bewusst eingesetztes Placebo nicht eine Täuschung? Jugendliche würden sagen, oder vielleicht auch manche unter uns, Verarschung. Aus ethischer Sicht muss also ein wirkungsloses Scheinmedikament, das jedoch eine physische Wirksamkeit hat, letztlich als Lüge bezeichnet werden. Die zweite Ebene wäre die medizinische Sichtweise. Durch ein Scheinmedikament können Symptome möglicherweise gut bekämpft werden. Das zugrunde liegende körperliche Problem jedoch völlig unbehandelt bleiben. Das ist bei uns in der Schulmedizin ein nicht zu unterschätzendes Problem. Abgesehen von der Placebo-Wirkung gibt es aber zwischen der Homöopathie und medizinischen Verfahren im christlichen Verständnis meiner Ansicht nach deutliche Spannung. Klassische Therapien in der Schulmedizin werden von der Homöopathie bewusst abgelehnt. Nach biblischem Verständnis tun wir das allerdings nicht. Im Alten wie im Neuen Testament werden klassische Behandlungen durchaus als gut bewertet, weil sie der materiellen Existenz von uns Menschen eben entsprechen. geheimnisvolle, neutral nutzbare Energien hinter der von Gott geschaffenen Substanz finden in der Bibel überhaupt keine Erwähnung. Heilung geschieht entweder durch direkte Einwirkung von Mineralien und Pflanzen oder durch übernatürliche Mächte. Ein paar Beispiele aus Jesaja 38. Und Jesaja hieß, man sollte ein Pflaster von Feigen nehmen und auf seine Drüse legen, dass er gesund würde. Oder Lukas 10, uns allen bekannt, verband ihm seine Wunden und goss darein Öl und Wein und hob ihn auf sein Tier und führte ihn in die Herberge und pflegte sein. Oder als letztes Jeremia 51, nehmet auch Salbe zu ihren Wunden, ob sie vielleicht möchte heil werden. Selbstverständlich kann Gott auch durch einen außergewöhnlichen Eingriff heilen. Das haben Menschen immer wieder erlebt, sicher auch hier in diesem Raum. Wer sich jedoch an anonyme, von der Materie losgelöste Kräfte oder Energien wendet, kann unter den Einfluss wieder göttlicher Mächte geraten, die auch eine Besserung bewirken können. Die Homöopathie ist in der Tat eine spirituelle Medizin. Wie wir erörtert haben, ist nach Hahnemann Krankheit und Gesundheit unmittelbar abhängig von der geistig-spirituellen Konstitution der Menschen. Ähnlich wie in der traditionell chinesischen Medizin geht Krankheit auf eine Störung der menschlichen Lebensenergie zurück. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass man bei Anwendung einer derartigen Heilmethode unter den Einfluss einer Kraft gerät, die eben nicht von Gott stammt. In der Bibel sind übernatürliche Mächte und Kräfte Realität. Paulus beispielsweise warnt ganz eindringlich davor, dass man sich auf kosmische Kräfte anstatt auf Jesus Christus verlässt. Kolosser 2, Vers 8 lesen wir, sehet zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und lose Verführung nach der Menschenlehre und nach der Weltsatzung und nicht nach Christo. Wenn wir eine Krankheit im geistig-immateriellen Bereich lokalisieren, stehen Homöopathie und christlicher Glaube in einer direkten Konkurrenz. Beide fordern letztlich Vertrauen in unhinterfragbare Glaubensaussagen. Der Mensch muss sich letztlich entscheiden, wem er Vertrauen für seine Heilung auf geistiger Ebene schenkt, der Energie Hahnemanns oder dem biblischen Gott. Meiner Ansicht nach schließen sich beide Vorstellungen einander aus. Das war jetzt ganz viel Information. Manches kannten Sie sicher schon, manches hat Sie sicher überrascht. In manchen Dingen bleiben dennoch Fragen. Das Letzte, was ich hier sein möchte, ist, ein Richter darüber zu sein, was Sie als Christ richtig oder falsch gemacht haben. Ich möchte dennoch versuchen, gemäß meiner Überzeugung Ihnen ein paar Ratschläge, insbesondere zur Homöopathie, mit auf den Weg zu geben. Meine persönliche Schlussfolgerung aus den besagten Tatsachen ist die, dass ich die Homöopathie für überzeugte Christen nicht empfehlen kann. Wenn jemand trotz aller wissenschaftlichen und geistlichen Bedenken auf eine homöopathische Behandlung nicht verzichten möchte, sollte zumindest Folgendes berücksichtigen. Erstens, eine Behandlung sollte nur durch eine in der wissenschaftlichen Medizin geschulte Person erfolgen, um eine konventionelle Therapie, also eine schulmedizinische Therapie, bei entsprechender Notwendigkeit eben nicht zu vernachlässigen. Zweiter Punkt, Homöopathie ersetzt nie eine ungesunde Lebensweise. Falsche Ernährung oder Suchterkrankungen können durch keine Medizin dieser Welt wunderhaft neutralisiert werden. Dritter Punkt, es sollten unbedingt auch die Lebensumstände beachtet werden, die zu psychosomatischen Veränderungen führen können, zu wenig Schlaf, zu viel Arbeit, zerrüttete familiäre Verhältnisse, all das sind Dinge, bei denen natürlich auch Symptome auftreten können. Da hilft es nichts, durch eine medikamentöse Behandlung Stress oder Angst zu reduzieren, sondern es muss eine grundlegende Veränderung der Lebenssituation erfolgen. Punkt 4, nicht unerwähnt lassen möchte ich die Tatsache, dass es selbstverständlich auch sekundäre Symptome gibt, wenn die Seele leidet. Sie keinen Frieden gegenüber Gott findet. Hier ist die Seelsorge gefragt. Keine andere Medizin kann da etwas ausrichten. Und fünfter und letzter Ratschlag: Der Patient muss über die Wirkungsweise der Homöopathie aufgeklärt werden. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass der Therapeut die Wirkungsweise dieses Medikaments selbst kennt. Schnitt zur Homöopathie, noch eine weitere Therapieform, die Akupunktur, die auch in unserer heutigen Medizin häufig Anwendung findet. Sie haben sicher schon von Schmerztherapeuten oder Orthopäden gehört, die Akupunktur anwenden. Im hausärztlichen Bereich ist es eher weniger der Fall, kommt aber auch durchaus vor. Ich habe eingangs schon erwähnt, dass die Ursprünge der Akupunktur in der traditionell chinesischen Medizin liegen. Und die TCM, das ist die Abkürzung für traditionell chinesische Medizin, ist das Ergebnis einer mehrere tausend Jahre umfassenden Entwicklung, in der sich medizinische Erfahrungen mit weltanschaulichen Überzeugungen aus Schamanismus, Taoismus, Buddhismus und so weiter sowie magischen und okkulten Riten aus diesen Bereichen vermischt hat. Mit der Zeit ist dann daraus ein komplexes diagnostisches und therapeutisches System entstanden. Sie erinnern sich ganz am Anfang an den Begriff Qi. Das ist in diesem System die Vorstellung der alles durchziehenden kosmischen Lebensenergie. Qi spaltet sich in die polaren Kräfte Yin und Yang. Und von der Harmonie dieser Kräfte ist der Zustand der Welt als auch die Gesundheit des einzelnen Menschen abhängig. Gesund ist dann der Mensch, wenn sich sein Energiestatus in Harmonie und im Gleichgewicht mit der kosmischen Energie befindet. In der Akupunktur werden rund 400 Akupunkturpunkte benutzt, die auf sogenannten Meridianen liegen. Zur Vereinfachung wurde das heute gängige Modell von 12 Hauptmeridianen, die jeweils spiegelbildlich auf beiden Körperseiten paarig angelegt sind, eingeführt. 8 Extrameridiane und eine Reihe von sogenannten Extrapunkten ergänzen dieses Modell. Diese Abbildung beispielsweise finden Sie bei Wikipedia, wenn man Akupunktur eingibt. Es ist eine sogenannte Leitbahntafel aus Japan von 1716. Hier sehen wir moderne Formen von Zeichnungen der Meridiane. Links beispielsweise die sogenannte Magenleitbahn mit ihren dazugehörigen Energiepunkten. Rechts dann noch die sogenannte Blasenleitbahn. Meridiane, das sind physisch nicht wahrnehmbare Energieleitbahnen, die in enger Wechselbeziehung zu den nach Yin und Yang aufgeteilten Organen stehen und auf denen ebenfalls nicht wahrnehmbare Punkte, das sind die Xuawei, liegen. Und je nach Krankheitstyp ist in den Organen zu wenig oder zu viel Qi enthalten. Und um die Zufuhr von Qi zu regulieren, müssen die Nadeln in die entsprechenden Meridianpunkte eingestochen werden. Hier sehen wir zum Beispiel so eine Auswahl von Akupunkturnadeln, lange und kurze, im Vergleich zu einem Streichholz, nur dass Sie mal wissen, wie so die Dimensionen sind. Die Nadeln werden dann an ganz speziellen Punkten des Körpers in die Haut gestochen. Hier beispielsweise am Punkt D4 oder auch am Ohr. Auch seriöse Einrichtungen wie das amerikanische Militär wenden die Akupunktur an. Nach unserem aktuellen Wissensstand wirken diese Nadelstiche auf das Rückenmark und das Gehirn. Es werden durch die Stimulierung mit den Nadeln Hormone ausgeschüttet, die die Produktion von körpereigenen, schmerzstillenden und möglicherweise auch entzündungshemmenden Substanzen anregen. Man sagt dazu auch Nadelstichanalgesie. Und diese Wirkungsweise für sich betrachtet ist aus christlicher Sicht erstmal nicht verwerflich. Allerdings, auch da wieder allerdings, ist die klassische Akupunktur untrennbar mit dem religiösen Weltbild des Schamanismus, Taoismus und Buddhismus verbunden. Und diese stehen ganz eindeutig im Widerspruch zu den Grundannahmen unseres christlichen Weltbildes. Wieder mein persönlicher Ratschlag an gläubige, bibeltreue Christen: Nehmen Sie die Akupunktur Nicht wahr? Das ist mein Ratschlag. Bei dieser Therapieform werden, wie bei vielen anderen auch, durchaus wirksame Methoden mit weltanschaulichen Vorstellungen vermischt, die sich mit unserem biblischen Weltbild nicht decken. Sollten Sie Beschwerden haben, bei denen Akupunktur aussichtsreich erscheint, bitten Sie Gott darum, Ihnen eine klare Sicht zu schenken, welche alternative Therapieform das nicht auch erreichen kann. Wie bereits erwähnt, gibt es eine Fülle von verschiedenen Therapieformen. Nicht alles, was Sie hier von aus der Entfernung vielleicht nicht ganz lesen können, ist von vornherein abzulehnen. Da wir in diesem Rahmen aber nicht alles einzeln durchgehen können, empfehle ich zum Nachlesen weitere Literatur. Da kann ich zwei Bücher wärmstens empfehlen. Das ist einmal hier links die alternativen Heilmethoden Pro und Contra. Da sind wirklich alle Therapieformen, die es auf dem Markt so gibt, kurz erklärt, kurz zusammengefasst und das nach einem biblischen Verständnis. Oder auch chinesische Medizin 1, da ist eher nochmal so der Hintergrund erklärt, wie es zu diesen ganzen Therapieformen kommt. Ich möchte zusammenfassen und Ihnen folgende Ratschläge mit auf den Weg geben. Überprüfen Sie jede alternative Heilmethode bitte kritisch. Fragen Sie nach, welche Anschauung dahinter steckt. Lassen Sie sich nicht mit "das ist nur was Pflanzliches" abspeisen. Zweitens, bis auf wenige Ausnahmen können alternative Heilmethoden, die insbesondere mit der traditionell chinesischen Medizin verwandt oder Arten derselben sind, nicht einer naturwissenschaftlichen Überprüfung standhalten. Eine den Naturgesetzen entsprechende Wirkung muss demzufolge weitgehend ausgeschlossen werden. Es werden übernatürliche Kräfte in Anspruch genommen. Daher müssen wir drittens festhalten, dass die Vorstellungen und Gedankengebäude im Widerspruch zur Selbstoffenbarung Gottes stehen und daher von uns Christen abzulehnen sind. Die Bibel ist nicht nur ablehnend gegenüber geistigen Kräften neben Gott, sondern warnt uns ausdrücklich davor. Auch wenn eine Methode wirkt und es scheinbar eine Besserung der Leiden gibt, sollten wir uns nicht täuschen lassen und die Wirkung dahinter sehen. Schließen möchte ich mit Versen aus Lukas 4, Verse 5 bis 8. Und der Teufel führte ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der ganzen Welt in einem Augenblick und sprach zu ihm: Alle diese Macht will ich dir geben und ihre Herrlichkeit, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, welchem ich will. So du nun mich willst anbeten, so soll es alles dein sein. Jesus antwortete ihm und sprach: Es steht geschrieben, du sollst Gott, deinen Herrn, anbeten und ihm allein dienen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
So, an dieser Stelle verabschieden wir uns von den Geschwistern, die über das Internet zugeschaltet gewesen sind. Wir kommen jetzt in eine Fragerunde, weil das ein bisschen persönlicher sein kann. Wollen wir da das nicht über das Internet betreiben, vertreiben, übertragen halt. Euch alles Gute, Gottes reichen Segen.